Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Hallo. Dem dreiköpfigen Gesöcks. Guten Abend.
Ja, oder?
Oder guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht
guten
wecken wir euch mit unseren zarten Stimmchen aus einem schönen Schlummer.
Moin. Wie eine gute Freundin von mir immer sagt, bist du heute wieder mit deinem Pöbel?
Wirklich? Beschreibt sie uns damit?
Ja.
Das ist aber sehr nett. Wer ist das denn?
Über das Wort Pöbel reden wir.
Darüber reden wir nachher nochmal. Noch. Das sage ich euch nachher, wer das ist. Aber sie meint ja mich damit auch. Insofern,
ja, schön.
Es spricht von einer gewissen sozialen Abgehobenheit.
Euer Pöbel, das passt ja zur heutigen Sendung, hätte ich beinahe gesagt. Zu unserem heutigen
Thema.
Thema. Wie heißt es denn? Haben wir uns eine schmissige Überschrift ausgedacht?
Wir reden über arm oder arm aber sexy. Also wir reden über queeres Proletariat.
Queeres Proletariat. Und das verbindest du so einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, mit arm aber sexy.
Gut,
Der Ton ist gesetzt.
Ich hatte, das ist eine der Folgen, wo ich mich rausgehalten habe bei der Findung. Und beide Menschen, die neben mir sitzen, hatten eine komplett diametral sich gegenüberstehende Einschätzung davon, was wir eigentlich machen.
Wie das manchmal so ist.
Ja, so ist. Und ich habe deswegen so gut wie keinen Film gefunden, weil ich immer dachte, ich muss das machen. Ah, nee, aber doch das, aber das, hä? Und ja, wir haben es aber irgendwie geschafft und es wird jetzt irgendwie eine Folge.
Ja,
so. Es sind drei wunderbare Filme, ehrlich gesagt. Auf unterschiedliche Art, aber sie sind alle drei wunderbar.
Ja. Ja, ich habe anderthalb davon gesehen. Nein, zwei.
Ich werde diesmal ganz brav. Ich habe alles gesehen.
Ich habe auch alles gesehen.
Aber wir fangen natürlich mit einem Spielchen an, um euch hineinzuziehen in den Sog unserer Folge.
Ein Spiel.
Und zwar, da hat Paul natürlich recht, wie hast du es genannt? Der Fetisch des schwulen
Proletariers. Ich habe gesagt, schwule Männer fetischisieren Proletarier.
So, genau so ist es. Und auf dieses Klischee werden wir jetzt voll einsteigen. Machen wir eigentlich Fuck, Marry, Kill oder machen wir einfach nur drei?
Nein, wir machen Fuck, Marry,
Kill.
Fuck, Marry, Kill.
Ja.
Fuck, Marry, Kill mit Schwulen, mit Proletariern, sagen wir
mal. Also auf gut Deutsch, Geschlechtsverkehr, Eheschließung oder Meuchel.
Ja.
Genau.
Drei Männern aus der Arbeiterklasse aus dem Film.
Mit fiktiven Proletariern.
Naja, also es geht ja auch um die Schauspieler, die sie verkörpern. Das ist ja nun das Augenfutter, was wir zur Verfügung haben.
Insofern. Sure.
Also das Buch, der Buchcharakter jetzt ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich gehe jetzt schon so süß, voll nach.
Ja, gut.
So soll ich mal anfangen?
Fang doch mal an.
Wissen, wie das geht. Ich frage mal dich und sage: Murray Bartlett als Michael Tolliver in Tales of the City, der Hauptdarsteller aus The Bear oder Henrik Martz in Unsere Wiecherts.
Mhm. Also Henrik Martz würdest du jetzt als schwulen Proletarier, als Proletarier bezeichnen.
Der ist Koch, das ist ein proletarischer Beruf.
Da freuen sich die Köche in den 5-Sterne-Restaurants in dieser Stadt.
Ja, aber nicht so wie, also.
Nein, ich weiß, was du meinst. Also
nicht in der Serie, der ist in der Serie kein reicher Mann.
Der muss sterben, weil der ist todlangweilig gewesen. Der hat überhaupt nichts gehabt. Das Bärchen aus
The Bear?
Nein.
Ach so, das Bärchen aus Tales of the City?
Ja, Tales of the City, den.
Ist das der selber aus The White Lotus?
Ja.
Ah, ja.
Würde ich dann heiraten, weil das Leben da in San Francisco in dieser kleinen Kommune war schon sehr schön, über 100 Jahre hinweg.
Und es ist jemand, der dir immer frische Blumen bringt.
Ja, der war nett. Und natürlich, wen ich schon bei Shameless strunze geil fand, ist der Hauptdarsteller Koch aus The Bear. Dieser haarlose Debil aus seinen Wassermann-Augen mit
so
Hängeliedern.
So ein bisschen
ja, richtig. Wie Vicky Leandro, so ein
dolle
bisschen.
Unterarme.
Und Tattoos von oben bis unten und so strunze doof, aber so glatt hart. Ne, so unbehaart und nur Muskeln und Samenstränge, also das hat was, ja, das hat was. Und immer verschwitzt natürlich, stinkt wie ein Otter.
Tatjana, möchtest du ein Handtuch?
Schmeckt gut, schmeckt
Tatjana, möchtest du dich auf ein Handtuch setzen?
Und obwohl er nur höchstwahrscheinlich so hoch ist wie der Tisch, ne, der ist ja winzig eigentlich, aber gut proportioniert. Ich mag ja kleine Männer. Mhm. Ja doch, der hat was. Der kann mich jetzt mal einmal über seinen Diner-Tisch ziehen da.
Ja.
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 So. So, dann frage ich jetzt Barbie.
Ja.
Barbie, also Hotte Buchholz in Die Halbstarken oder Alain Delon in Rocco und seine Brüder, der junge Alain Delon, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen, oder The Outsiders, sagt er das was? Das war so ein Film mit so einer Proletenklicke von fünf jungschen Assis und einer davon war Matt Dillon, der junge Matt Dillon.
Oh Gott. Also den jungen Matt Dillon kenne ich noch aus diesem Mädchen-Sommercamp-Film. Da hieß er Randy und war mega hot.
Der, genau der.
Randy kann mich gerne mal nachts besuchen.
Ja.
Horst Buchholz und Alain Delon. Beide sind mir natürlich bildlich ein Begriff, aber welchen von beiden ich da jetzt über die Klinge und welchen ich heiraten wollen würde, vor allem, weil ich die Filme jetzt nicht auf dem Schirm habe, ist ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, am Ende mache ich einen Gangbang mit allen dreien und danach müssen sie alle entweder geheiratet werden oder stürzen sich vor Scham von der Klippe.
Vielleicht sterben sie auch dabei, soll ja schon vollkommen
sein.
Nein, ist auch ein schöner Tod.
Ich kümmere mich sehr gut um meine Bettgefährten.
Also Alain Delon, ein Jung, war, glaube ich, der schönste von allen. Also
schön
der
ist ja
Junge.
Nicht so mein.
Nee, nicht schön. Also, hot. Ja, wie soll ich sagen?
Hot. Sexy.
Hot, sexy, alles. Aber auch eben gefährlich. Der war immer auch in Wirklichkeit Unterwelt und hatte immer Verbindungen zum
Wie hieß der? Jean-Paul Belmondo, der wäre was gewesen.
Jean-Paul Belmondo? Mm. Ja, auch heiß, ja. Aber der war so ein bisschen Bauer, ne? Das war einer für Power.
Kann ich ja gut haben.
Ja?
Bauern kann ich gut.
Boxerbauer.
Ja.
Boxerbauer.
Also wenn ich die Wahl habe, lieber Belmondo als Delon. Delon war mir immer so ein bisschen französisch. Klar, ne? Der hatte immer so ein bisschen was Schmieriges.
Ja, toll. Mafiös, so mit geölten Haaren.
Schön, was Unproblematisches zum Anfang der Folge.
Genau.
Mögen wir. So, Paul, wo du gerade im Saft bist.
Ja.
wir erinnern uns an den wunderbaren Film Trick, den ich hier auch schon mal besprochen habe. Mark, dieser wunderschöne Gogo-Tänzer, der steht zur Auswahl. Dann haben wir Kurt Russell als jungen Schreiner in Overboard.
Ja.
Und natürlich Stanley Kowalski. Also, hi. Marlon Brando.
Also, ich ficke Stanley Kowalski, because I always wanted to.
Du wirst gefickt. In dieser Folge geht es nicht darum, dass du aktiv bist. Also wirklich, Paul.
Nein, aber es ist doch total
das
unspannend.
Klischee
sich von,
des Preußen.
Es ist doch total unspannend,
nicht,
sich
unspannend,
von, es ist doch total unspannend sich von Kowalski ficken
Nein,
zu lassen.
Es ist,
das ist doch so erwartbar.
Ja.
Den würde ich gerne umdrehen und sagen, wir gucken mal die andere Seite an.
Muss nicht immer ein Surprise-Act sein beim Sex.
So. Außerdem sich auf Marlon Brandos Lippen zu setzen, ist auch so ein Bucketlist.
Lippen ist was anderes.
Egal. Jetzt bin ich
völlig Mark aus Trick, ich sag doch.
So,
du sitzt gleich on the bloody bin bag.
So,
Mark aus Trick oder Kurt Russell aus Overboard?
Kurt Russell würde ich heiraten, because why wouldn't
jetzt
you?
Jetzt wird's ganz bitter.
Why wouldn't you?
Er bringt den süßen Latino.
Nein!
Doch.
Und der Stripper der so müsste fies. Dann leider sterben, nicht weil er How müsste, sondern weil irgendjemand sterben muss. So ist das eben.
Nee, das ist aber eins unserer. Übrigens, wen haben wir vergessen? Gene Entery Ray in Fame.
Übrigens, übrigens.
Der ist ja mein.
Über den haben wir ja noch nie gesprochen,
tatsächlich. Nee, also das ist ja überhaupt. Den kann man ja nicht auf
so viele Hand, auf so viele Handtücher kann man Tatjana gar nicht setzen.
Das aber der hatte ein Highlight zwischen 15 und 18,5. Danach war aus. Das ist auch ein Schicksal.
Also meine Lieblingsgeschichte über Gene Anthony Ray ist ja, dass er die männliche Hauptrolle in der größten Musical-Katastrophe der Broadway-Geschichte gespielt hat, nämlich in Carrie.
Nein.
Doch, da hat er die John Travolta-Rolle gespielt. Und zwar an genau 7 Abenden. Und dann haben sie das Ganze abgesetzt.
Oh. Ja, der war vom Leben nicht beschenkt, aber von Schönheit und von Schwanzlänge.
Das war aber doch, wenn ich das richtig erinnere, das Problem, dass das Originalbuch und die Originalidee aus so einem Fanlager kam und das ganz, ganz toll war und dann aber die Leute, die Rechte hatten, gesagt haben, nee, wir machen das nämlich selber und ihr habt die Rechte nicht. Und dann wurde das so eine Bauchlandung. War das
nee, ehrlich
so?
Gesagt gab es einen englischen Regisseur und es gab ein großes Missverständnis, weil die Produzentinnen hatten gesagt, make it look like Grease. Und er hatte das falsch verstanden. Er hatte von Musical keine Ahnung, weil er ein englischer Theaterregisseur war. Und als die dann, weil das war eine Royal Shakespeare Produktion.
Ja,
und als die Produzenten dann nach England kamen, hatten die Darsteller alle Togen an und es spielt auf einer großen weißen Treppe.
Tja.
Ja, Worte können schwierig interpretieren, wa?
Schön, schade, aber schön, ich hätte es gern gesehen.
Es gibt Fotos im Internet und es gibt eine fantastische, den Link schicke ich dir wirklich, weil.
Das darfst du immer.
Es gibt einen fantastischen Videopodcast, der heißt In the Wings, Waiting in the Wings. Und die haben eine 1-Stunden-Folge über diese Produktion gemacht, wo du alle diese Horrorgeschichten nochmal in ganzer Breite erzählen kriegst.
Tatsächlicher Horror, aber nicht der, der es hätte sein sollen. Okay.
So, warum, wir müssen jetzt kurz nochmal das Thema Proletariat anmoderieren.
Oh je.
Also wir machen das heute auch, weil ich immer das Gefühl habe, aber das bin wie gesagt ich, das kann auch ein Wahrnehmungseintrübung sein, das Gefühl habe, dass Queerlinge oft als sehr wohlhabend, besonders schwule Männer als sehr wohlhabend und irgendwie im Geld schwimmend repräsentiert werden und es eigentlich wenig filmisches Material über, sagen wir mal, schwule Männer oder queere Männer gibt, die nicht aus der oberen Mittelklasse kommen. Und das finde ich ein bisschen anstrengend teilweise. So, also es sind alles immer irgendwie, die unterste Kategorie ist dann irgendwie schon Murray Bartlett in The White Lotus, also irgendwie Hotelmanager oder so.
Aber gerade in White Lotus macht doch ein Proll mit.
Ja, aber der ist ja nicht homo.
Aber der ist bi.
Würdest du jetzt sagen?
Naja, er vögelt seinen Onkel.
Naja, weil er auch muss.
Weil er, der Junge, der, also meiner Meinung nach...
Würde ein Hetero einen Ständer kriegen?
Also es gibt sehr viel Gay-for-Pay-Actors, die das...
Also es gibt sehr viel Gay-for-Pay-Actors und es gibt keine blauen Pillen, wo du überhaupt keine Erregung mehr haben musst,
ja, um einen Ständer zu kriegen. Dafür bin ich noch zu jung.
Da brauchst du wirklich keine Erregung.
Anyway,
das, worauf du hinaus willst, ist, dass du sagst, Schwule stellen sich selber gerne filmisch dann so dar oder schreiben ihre Charaktere so, dass die
Ich würde gar nicht sagen, Schwule machen das, sondern ich würde sagen, die Gesamtgesellschaft hat das Bedürfnis, schwulen Männern, weil sie ja nun schon böse Schwuchteln sind, dann wenigstens irgendwie Double Income, No Kids zuzuschreiben. Und es gibt ja auch ganze Verlagshäuser in dieser Stadt, die auf der Idee basieren, dass alle schwulen Männer Geld haben, ständig Kreuzfahrt machen können. Und irgendwie, wenn sie keine Kreuzfahrt machen, kaufen sie sich Kosmetik oder geben irgendwie Geld für kosmetische und Schönheitsbehandlungen.
Na gut, vielleicht hat es damit zu tun, ja genau, dass wirklich ja dadurch, dass Homosexuelle, egal welchen Geschlechts, oft Single sind, haben sie halt ein Einkommen für sich und haben überproportional mehr Geld vielleicht als andere. Das kommt doch hin auch, gesellschaftlich.
Ich glaube, das
spiegelt das schon wieder, aber ich finde eben auch, dass man genug Möglichkeiten hat, um Armut auch in queeren Kontext zu finden.
Total. Um dem nochmal konkret zu widersprechen, faktisch ist es so, dass queere Männer im Durchschnitt in Deutschland und England und den USA, für alle anderen Länder habe ich leider keine Zahlen, 17% weniger verdienen als ihre heterosexuellen Geschlechtsgenossen. Davon bleibt für die einzelne Person vielleicht mehr übrig, weil wir halt uns in der Breite entschieden haben, keine Kinder zu haben, immer noch nicht. Mhm. Und deswegen ist da für die einzelne Person ein bisschen mehr Geld da vielleicht, weil es außerdem so ist, dass 85% aller Kinder, die in queeren Familien aufwachsen, lesbische Mütter haben und keine schwulen Väter. Mhm.
Und ich glaube auch, das ist so. Die Schwulen, die geben ihr Geld halt für das aus, was sie brauchen, um begehrenswert zu sein. Und das ist Jugend und Geld. Mhm. Also insofern Jugend und die Illusion von Geld zu haben, das unterstützt das bestimmt. Also aber trotzdem glaube ich immer noch, dass Armut auch sichtbar wird, gerade also mehr in Film als in der Realität. Ich kenne weniger arme queere Person, als wie ich sie im Film kenne, sozusagen.
Aber das hat ja auch was damit zu tun, in was für Blasen und Szenen man sich selber
total
bewegt. Also
ich war zum Beispiel noch nie in der Besenkammer. Wart ihr schon mal in der Besenkammer?
Natürlich war ich schon in der Besenkammer. Also ich habe auch länger, also
ich frage aber, also ich glaube, es gibt so einen Trend in den letzten Jahren, dass wir uns sehr damit befassen, wie queere Armut in anderen Ländern aussieht oder wie queere Armut in der Vergangenheit ausgesehen hat, also wenn wir uns Post anschauen oder wenn wir uns Moonlight anschauen oder so anschauen, dass es da eine Tendenz gibt, diese Geschichten mehr zu erzählen. Aber so konkret die Geschichten hier bei uns, finde ich, sind entweder sehr in der Jugend angelegt, wo Geld noch nicht so eine Rolle spielt, oder halt dann später schon mit so einem gewissen Gloss versehen, das sehe ich schon auch. Und ich leite auch daraus ab, dass viele schwule Männer, vor allem die ich kenne, weit über ihre Verhältnisse leben, mhm, also die eigentlich Geld ausgeben, das sie nicht haben.
Mhm. Warum tun sie das?
Weil ich glaube, daraus auch, also ne, ja, aus bestimmten gesagt, Vorlagen eben auch ein Bedürfnis besteht, sich dementsprechend zu kleiden, Mode zu tragen, auszugehen, ja, Drogen zu nehmen, sich was spritzen zu lassen und so.
Ja, haben toll, ja nur Zeit bis 30, danach bist du raus.
Ja, ja, das so, Bedürfnis da mitzuhalten ist, glaube ich, auf jeden Fall dem auch ein bisschen geschuldet.
Total.
Ja, ja.
Also ich habe ja länger im Berliner Schwutz gearbeitet. Und das ist ja ein Laden, der sich auch auf die Fahnen geschrieben hat. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. sich um unterprivilegierte Menschen zu kümmern. Da war der Anteil von Menschen, die weniger Geld hatten, denen man regelmäßig über den Weg gelaufen ist, schon deutlich höher, als er das in schickeren Locations in Berlin ist. Und natürlich kennen wir alle auch jede Menge Jungs oder ich kenne ehrlich gesagt nur Jungs, ich kenne keine weiblichen Wesen, die das tun, die komplett über ihre Verhältnisse leben und die dann irgendwann mit Mitte 30 oder 40 mal aber so komplett gegen die Wand fahren finanziell. Und ich glaube, dass das besser wird, da hast du schon recht. Ich glaube, dass es mehr Angebote gibt, die das nicht notwendig machen. Ich glaube, dass es auch wieder durchs Netz eine breitere Wahrnehmung von anderen queeren Lebensweisen gibt, die halt außerhalb von Schickeria, Shishi und wir müssen jetzt aber irgendwie 200 Euro pro Nacht für Koks ausgeben, sonst fühlen wir uns nicht wohl, laufen.
Das ist schon eine Menge Geld.
Und deswegen, wir haben ja drei sehr unterschiedliche Beispiele. Mhm. Ich finde, die filmische Repräsentation von, ich sage jetzt mal, queerer Durchschnittlichkeit, ich will es gar nicht Armut nennen, aber ich sage irgendwie mit dem Hinschwinden, also wenn wir jetzt seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren schreien, die Mittelschicht verschwindet, die Mittelschicht verschwindet, die Mittelschicht verschwindet, führt das in vielen queeren Lebenswelten eher dazu, dass die Oberschicht abgebildet wird, als die Leute, die dann wirklich weniger Geld haben. So, und der einzig, so der große Erfolg im queeren deutschen Film, der mir einfällt zu dem Thema, wo du wirklich sagen könntest, wir reden hier über einen eher proletarischen Lebensentwurf, ist Freier Fall. Das sind halt zwei Bullen. Und da könntest du sagen, das ist eine eher bescheidene Auskommenheit, aber die sind auch nicht wirklich arm.
Ja gut, so, denk an Chick. Also der ist nur wirklich arm.
Das ist wahr.
Und da gibt es schon mehrere Beispiele. Aber also ich gehe eher an das Thema ran, dass wie Pasolini, also dass
also wie vor 60 Jahren.
Wie vor 60 Jahren. Also dass der Schwule, der Reiz für Schwule an dem proletarischen Mann größer ist als an dem Reichen. Also das
Virilität, wir verbinden Männlichkeit, Virilität, ja, das verbinden wir eher mit einem verschwitzten, ölbeschmierten Arbeitermann als mit einem Banker.
Genau, das, was du Fetischisierung genannt hast. Ich frage mich bloß, woher kommt das? Warum ist das so, wenn man doch selber so nicht sein will oder versucht, daraus aus der Klasse aufzusteigen?
Na, die Fetischisierung dieses Mann, Types Mann findet ja nicht durch die selber statt, sondern die Fetischisierung dieses Types Mann lässt sich an jeder Bruce Weber-Fotografie ablenken. Also irgendwie der ölverschmierte Mann mit der gut gelackten Frisur und den zwei Autoreifen in der Hand, stimmt, ist ja die Fantasie eines schwulen Mannes. Das ist ja keine heterosexuelle Inszenierung. Oder Marky Mark in der Unterhose ist ja auch keine heterosexuelle Inszenierung, sondern das ist ja das optische Männerideal eines schwulen Mannes.
Ja.
Und
woher kommt das?
Naja, ich glaube irgendwie, ohne darauf schon wieder abheben zu wollen, aber das hat natürlich was damit zu tun, dass es die AIDS-Krise gab und das hat was damit zu tun, dass es plötzlich in den 80ern und 90ern, als diese Bilder entstanden sind, in den 70ern gab es eine
völlig... Aber guck dir Physik Tutorial an und so,
das ist... Nein, total, aber das war... Das
Alexander
war,
dem Großen,
klar, das gab es schon immer. Aber diese Physik Tutorial-Geschichten waren in den 60ern und 70er Jahren nicht der Mainstream, das gab es alles. Aber da ging es vor allem um Jugend, da ging es nicht nicht um die, da ging es nicht um Muskulösität. Diese Körper würden, also wenn du die Physik-Piktorial-Bilder mal genau anguckst, diese Körper würden heute in keinem Berliner Fitnessstudio mehr bestehen. Und dieses, wir müssen jetzt alle irgendwie den perfekten Bizeps haben und über jede Muskelgruppe Bescheid wissen und unsere gesamte Ernährung auf unseren Körper und so und auf Äußerlichkeit abstellen, das hat was damit zu tun, du wolltest halt extrem gesund aussehen.
Aber die Anziehungskraft
aber das ist schon älter, glaube ich.
Natürlich kerligen, kernigen Mannes, die ist ja nicht neu.
Und das,
die
ist also das ist eher die Sehnsucht nach dem zurück zu den Wurzeln, einfaches Leben, grunzender Mann, der dich abends dreimal besteigt, so die Nummer.
Was
das
natürlich gibt es, auch, was
ich,
natürlich auch
eine Illusion ist.
Naja, und dann hat es wahrscheinlich was damit zu tun, wir sind halt, also ich bin halt in einem anderen System groß geworden und auch in einer anderen Kultur. Bei mir zu Hause und so bis ich 18 war, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Proletarier dumm sind, weil ich jede Menge Schlosser oder irgendwie Fenstermonteure oder irgendwie sowas kannte, die natürlich irgendwie nach Feierabend gelesen haben oder in die Oper gegangen sind oder sonst irgendwas gemacht haben, weil das im Osten einfach so war. Und irgendwo dieses diese Verbindung irgendwie proletarische Männer sind dämlich und irgendwie, weil sie dämlich sind, sind sie dann auch gute Stecher und weil sie gute Stecher sind, sind sie auch begehrenswert. Diese Logikkette gab es im Osten.
Aber die so bringst nicht. Du auch jetzt neu, weil mit dämlich, finde ich, hat das nichts zu tun. Nö. Also Proletarier jetzt mit dämlich gleichzusetzen, auf die Idee komme ich gar nicht. Ich würde nicht. Bloß, wenn ich in deinem System groß geworden wäre ich natürlich jeden Freitagabend zu irgendeiner Sowjetkaserne gefahren und hätte mich da mit Arsch hoch irgendwie an Eingang gesetzt, weil wenn die da zum Wochenende ausströmen.
Ich sag jetzt nicht, wen ich kenne, der das
in wir haben Berlin schon darüber
vor
gesprochen.
Der US-Kaserne gemacht hat. Ach so, ne, dann.
Ja, genau so hätte ich das auch gemacht.
Ja. Also, dann wärst du wahrscheinlich innerhalb von, dann wärst du wahrscheinlich spätestens an deinem dritten Wochenende vom russischen Militärgeheimdienst festgenommen.
Toll! Hättest du das abgewürgt. Immer besser, doch. Die Geschichte steigert sich gerade. Aber nein, es war nicht möglich, leider. Insofern habe ich nur die Sehnsucht, die ich denn artikulieren kann, wenn ich mir solche Filmchen angucke wie Endstation Sehnsucht und mir vorstelle, ich bin die Blanche.
Wärst du immer die Blanche als die Stella?
Ich bin immer die Blanche.
Ja,
ich meine, Delusion, Delusion, Delusion.
Er möchte sich halt gerne von Stanley Kowalski vergewaltigen lassen.
Genau.
Nein, ich wäre lieber die Stella.
Ich weiß es gar nicht. I don't know.
Oh Mann.
Ich glaube, ich wäre gerne Stanley Kowalski. Ich glaube, der macht sich von den allen dreien am wenigsten Gedanken.
Du wieder.
Schön.
Ja.
So, haben wir denn selber schon Erlebnisse gehabt, die richtig in die Armut, also ich finde ja doch, das hat sehr viel mit Armut zu tun, in die schwule, lesbische, queere Armut geführt haben?
Naja, also in der Zeit, wo ich im Schwutz gearbeitet habe, aber auch davor, man hat halt immer mal wieder so Phasen als Freiberufler, es gab schon Jahre, wo ich richtig wenig Geld hatte und wo es halt in der, ich sag mal, so ab der zweiten Monatswoche fing man dann wirklich an zu rechnen, weil man irgendwie die 40 Euro für Lebensmittel die Woche musste man halt irgendwie dann wirklich zur Seite legen, sonst hat man sie für andere Dinge ausgegeben. Mhm. Und dann wurde es in der letzten Monatswoche sehr bitter. Und so dieses, also mir am Monatsanfang Sorgen darüber zu machen, dass ich noch nicht genau weiß, ob ich am Ende des Monats das Geld für die Miete auf dem Konto habe, das kenne ich auch. Mhm. Das ist gerade nicht so, aber es ist für mich auch immer eine, also dieses Gefühl aufatmen zu können, wenn das nicht so ist, ist auch mir immanent, aber das hat auch was damit zu tun und auch sich aber gleichzeitig darüber, also nicht nur dankbar dafür zu sein, sondern sich gleichzeitig auch darüber bewusst zu sein, was das für ein Privileg ist.
Ja.
Und so manchmal, wenn ich mit Leuten zu tun habe, das ist in meinem Alter jetzt manchmal so, die seit 20 oder 30 Berufsjahren irgendwo fest angestellt sind und so wirklich gar keine Peilung mehr davon haben, dass irgendwie 3.800 Euro netto im Monat zu haben, kein Durchschnittsgehalt ist, sondern dass das echter Luxus ist, besonders wenn man davon keine Frau und Kinder ernähren muss, sondern das alles behalten kann. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
Also ich habe ich komme aus einem durchaus absolut privilegierten, also ne, bin privilegiert ins Leben gestartet auf jeden Fall. Ich habe immer ne, meine Ausbildung wurde finanziert und also die erst die Schule, dann die Ausbildung und so. Und ich hatte, glaube ich, die ersten Jahre wurde auch die Miete noch gezahlt und die Versicherung und so. Ich habe mich da dann irgendwann freigestrampelt, auch so ein bisschen gegen den Widerstand meiner Mutter zumindest noch, weil ich das selber machen wollte. Und da gab es auf jeden Fall dann Monate, gerade noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, die Maskenbildnerschule, wo ich halt dann einfach wochenlang nur Reis und Gemüsebrühe essen konnte, weil ne, für was anderes hat es nicht gereicht. Und das war dann manchmal schon lustig, weil wir so Leute in der Schule hatten, die halt noch nie selber für irgendwas zahlen mussten und die dann sagten so, hä, wieso denn? Da gehst du auch zum Automaten und holst einfach Geld. Und ich dachte halt so, ja.
Und
du hast ja nichts auf dem Konto, ist es nichts drauf.
Und die Milch wächst im Supermarkt im Kühlschrank,
genau. Ist klar. Und das habe ich natürlich auch lange nicht mehr, aber ich habe immer mal Ärger mit dem Finanzamt, wie das ist als Selbstständige, wenn man da irgendwie was nicht richtig abgerechnet hat oder so und dann muss ich massiv nachzahlen und so. Das ist immer schon auch noch so ein wackeliges Ding manchmal und ich habe jedes Mal noch, auch wenn ich weiß, ich habe Geld auf dem Konto, wenn ich irgendwo mit der Karte zahle, jedes Mal Angst, dass die nicht funktioniert. Obwohl ich jetzt fast 45 bin und alles
entspannt. Ja, das geht mir aber, also irgendwie die...
Ja, aber wir sind alle nicht arm, Leute. Also
Nee, also das will ich überhaupt nicht
behaupten. Naja, es geht, also das ist ja so...
Klang das so, als würde ich das behaupten?
Nein, aber wenn wir darüber reden, dass wir mal manchmal Angst, Existenzangst haben, das ist nichts dagegen, was richtige Armut für eine schwule Person ausmacht. Also das, wie gesagt, wir haben ja heute ein Beispiel, was noch ausführlich besprochen wird, aber wenn ich an meine Urlaube denke, die mich in Gegenden geführt haben, wo sich wirklich junge Männer da prostituiert haben und was ich alles gesehen habe und nur als Zaungast schon.
Sex work is work.
Ja, ich habe ja keinen Sex in dem Sinne gehabt, richtig, weil ich nicht Geld für Sex rübergeschoben habe. Aber natürlich habe ich schon mir einen Begleiter im Urlaub gefunden, den ich denn mitfinanziert habe durch Essen und so weiter, was ja im Prinzip nichts anderes ist und was ja so einen Einblick erlaubt in so ein Leben, aber ich bin ja dann wieder weggeflogen. Weißt du, also das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Für die Person war es höchstwahrscheinlich angenehm, so eine hohe Meinung habe ich von mir, für 3 Wochen. Und danach ging die Suche neu los für die Person nach den nächsten 3 Wochen. Und nach den nächsten 3 Wochen war das jetzt von mir ein völlig unmenschlicher Akt von mir selbst schön gelogenen, widerlichen Sextourismus? Oder war es okay?
Das kann ich dir moralisch nicht beantworten. Ja, die Frage kannst du dir nur alleine beantworten, weil ich hat ja auch keiner die Kerze gehalten, sozusagen. Die Frage ist natürlich irgendwie, wo fängt Sexwork als ernstzunehmende Arbeit an? Und irgendwie so dieses... Wie freiwillig ist es?
Genau. Ja, die Frage ist, wie nah kamst du der Armut? Das ist eher meine Berührungspunkte mit Armut waren das.
Sagen wir mal so.
Achso, okay, ich dachte, du meintest jetzt, was für Erfahrungen haben wir gemacht in unserem eigenen Leben?
Nee, ich finde, wir sind alle, wir können uns nicht arm nennen, auch wenn wir mal Angst haben, dass das Geld nicht kommt.
Aber ich finde genau.
Armut ist richtig, Armut so.
Ja. Also ich finde genau diese.
Findest du?
Nee, warte mal kurz. Dieses Wir ist einfach ein extremes Problem, weil dieses Wir in der queeren Szene dafür sorgt, dass Armut unsichtbar wird.
Sierra meint uns drei hier.
Ja, aber ich bin schon aus 2 meiner Wohnungen geflogen, weil ich 3 Monate meine Miete nicht bezahlen konnte. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht konnte. Ja,
aber du hattest nie Hunger und musstest dich nie prostituieren. Das ist doch
ja,
was anderes.
Ja, aber wo ist denn der Maßstab für Armut? Also
der Maßstab ist das Überleben. Der Maßstab für Armut ist wie bei Moonlight. Der Maßstab für Armut ist, musst du kriminell werden, um zu überleben, musst du dich verkaufen, um
also
zu
das
überleben.
Hatte ich, das ist hatte, doch der das Maßstab. Hatte, ja, das hatte ich aber für eine komplette, das hatte ich ehrlich gesagt so. Also solange man nicht so arm ist, dass man sich prostituieren muss oder klauen, geht's einem gut, halte ich ehrlich gesagt für eine kapitalistische Chimäre. Mir geht's um so, und Armut ist für, der Maßstab für Armut ist für mich Verteilungsgerechtigkeit. Das heißt, wie weit liege ich unter dem Durchschnitt? Und in Deutschland ist arm, wer unter unter 60% des Durchschnittsgehaltes verdient.
Ja, die gibt es auch, aber das sind ja so nicht wir drei.
Im Moment nicht, nee. Nee, aber ich sage Paul, nur, dass ich einige Jahre hatte, wo das bei mir so war. Und das ist auch nicht schlimm, das zu sagen. Und nee. Das so, und das heißt, und alles, was ich sage, ist, wir kennen genug Unterhaltungsproletariat, wo es wirklich irgendwie, wo irgendwie während sie auflegen, ist es relativ glamourös. Aber wenn man da mal 2 Meter hinter die Fassade guckt, wird es teilweise echt bitter.
Unterhaltungsproletariat ist jetzt ein schönes Wort. Das merke ich mir mal. Okay, ja, da kennen wir natürlich einige von. Also diese tun als ob. Aber trotzdem fallen die nicht durchs Raster in Deutschland. Da kriegst du Sozialhilfe und überlebst immer. Also insofern. Nee, ich finde, das sind andere. Also ich finde dieses, wenn wir über Proletariat reden und über Queer, dann sind das schon Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben oder nur wenn.
Aber wir müssen doch eigentlich Proletariat und Armut trennen, oder? Ich meine, Proletariat
Nein. Proletarier sind nicht arm.
Genau. Das ist eigentlich wäre Arbeiterklasse so. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Menschen, die halt wirklich durchs Raster gefallen sind und vielleicht gar keinen Job haben,
den sie nachdenken können. Ja.
Also
ja,
Proletariat
ist arm, aber nicht.
Nee, Proletariat sind für mich einfach Leute, die ihren Lebensunterhalt nicht an einem Schreibtisch verdienen. Oder in einem Beamtenjob oder irgendwie sowas. Also Klempner sind Proletarier, Bauarbeiter sind Proletarier, Müllfahrer sind Proletarier. So alles, die meisten systemrelevanten Berufe würde ich als Proletarier einstufen.
Also ist ein Gogo-Boy ein Unterhaltungsproletarier.
Ich überlege gerade so recht.
Ein Gogo-Boy ist definitiv ein Unterhaltungsproletarier.
hat Proletariat.
Aber nicht systemrelevant.
Ist das nicht eher Bildung?
Nee. Genau das ist die bürgerliche Chimäre.
Ja,
nämlich,
erklär mir mal.
Irgendwie so dieses, das ist so, wir haben ja diese ganzen Formulierungen. Es gibt ja auch den wunderschönen deutschen Begriff, ich könnte jetzt mal kotzen, wenn ihn irgendjemand sagt, bildungsferne Schichten. Wo ich dann immer sage, was soll denn das heißen? Wohnen die irgendwie 80 Kilometer von der nächsten Bibliothek oder was? Und die Annahme, dass Leute, die aus Umständen kommen, wo irgendwie nicht viel Geld da ist oder irgendwie sowas, automatisch oder weniger Zugang zu Kultur haben oder irgendwie
das,
sowas,
automatisch ja
dümmer sind als andere Menschen.
Darum geht's nicht. Es geht ist darum,
irgendwie, ist irgendwie so Bildung, logisch wie Leute, die Wagner hören, bringen keine Leute ins KZ.
Ja, ich rede jetzt eigentlich davon, dass Bildung dafür sorgt, dass du nicht zum Proletariat gehörst, wenn du eine Schule beendest oder ein Studium. Dass je weiter du kommst im Bildungssystem, in höchstwahrscheinlich vielen, vielen Ländern, dass du dann nicht zum Proletariat gehörst. Also mit anderen Worten, der Hauptschüler ist Proletariat, weil er keine Chancen kriegt, durch das Bildungssystem höher aufzusteigen. So meinte ich das.
Ich glaube, der Haupt...
Also insofern glaube ich, dass Proletariat eher zusammenhängt mit Bildung als mit... Was hatten wir eben gesagt?
Herkunft.
Herkunft.
Ich verstehe total, was du meinst.
Also ein Klempner sehe
aber
ich jetzt nicht als Prolet. Sehe ich nicht. Also Handwerkerberufe und so, das sehe ich
aber
nicht als Prolet. Die verdienen ja Geld.
Also ja, aber Proletarier heißt ja einfach nur, dass jemand mit seiner Hände Arbeit sein Geld verdient. So, das ist die Definition von Proletariat.
Genau.
Das wäre dann auch Handwerker. Aber eigentlich ist Proletariat doch in unserer heutigen Welt ein abwertender Begriff für arme Assis.
Bei mir nicht.
Ja, bei dir, aber bei der Mehrheitsgesellschaft. Oder
nicht? Nein, ich halte das für eine bürgerliche Chimäre. Dadurch, dass die, natürlich leben wir inzwischen nicht mehr in einer produzierenden Gesellschaft, sondern in einer Dienstleistungsgesellschaft und irgendwie, aber irgendwie, es gibt immer noch irgendwie einen Großteil der Bevölkerung, nicht die Mehrheit, aber einen Großteil der Bevölkerung, der seinen Job nicht hinter Schreibtischen vollbringt.
Also
guck, oder irgendwie
Wikipedia
sowas.
Sagt Proletariat,
ja.
Wenn man es in der marxistischen Deutungsgeschichte
sieht. Was ja Paul sein muss.
Auf jeden Fall. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist es eine Klasse der abhängig Beschäftigten, die keine eigenen Produktionsmittel besitzen.
Genau.
Und das, was Tatjana vielleicht meint, was zu einer anderen Folge dann gehört, die wir gleich noch aufnehmen, ist es die Klasse der ärmsten Bürger im antiken Rom.
Ja, genau. Genau, die.
So, und das zieht sich bis heute durch. So. So, diese Wahrnehmung zieht sich durch, nämlich irgendwie, dass die Proletarier automatisch auch der Plebs ist, aber das stimmt ja nicht, weil ich sage mal freundlich, so viel wie viele Klempner würden viele Lehrer in Deutschland gerne verdienen.
Absolut, deswegen, genau. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Plebs.
So, aber über den Plebs reden wir heute, glaube ich, nicht wirklich, weil der Plebs eine soziale Schicht ist und keine so Beschreibung, so wie wenn ich Proletarier sage, meine ich wirklich Leute, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen und dabei nicht die Fabrik besitzen, okay, sondern gut. In der Fabrik arbeiten.
Okay, jetzt nochmal eine zum Abschluss, damit wir endlich mal anfangen können. Nochmal die Frage. Ihr fahrt in Urlaub.
Ja. Ich war seit 5 Jahren.
White Lotus-mäßig.
No,
ihr habt die Möglichkeit in irgendeinem Luxushotel und da macht euch irgendein reicher Typ in der Versace-Badehose schöne Augen. So. Gleichzeitig geht ihr raus und findet irgendwo so einen kleinen, zerrissenen, muskulösen Obstverkäufer. Es ist doch klar, der euch auch schöne Augen macht. Es ist doch, also für mich ist es so sonnenklar, dass ich mich auf den Obstverkäufer stürzen würde.
Warum?
Weil das doch... Dadurch, ich suche doch immer den Gegensatz sozusagen.
Also ich will also doch nicht. Du nimmst dich also nicht als Obstverkäufer wahr. Das ist schön, Tatjana.
Ich suche doch immer irgendwie eine andere Welt im Gegenüber. Also das ist doch, wie soll ich sagen, es ist doch, ist es nicht bei allen so?
Oder nein, wir hatten diese Diskussion.
So? Also ich kenne immer viele, viele, viele Menschen, die sich immer gerne nach oben flirten möchten, gesellschaftlich.
Ja, das war noch
irgendwo
nie
ankommen wollen, bei mir jetzt auch nicht so. Aber ich habe aber auch andererseits dieses Samariter-Ding, was ich früher hatte, dass ich immer so Leute retten wollte und so und denen helfen wollte. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so. Also, I don't know. Erotisch würde ich mich auch eher mit dem Obstverkäufer vergnügen wollen als mit der Versace-Badehose, aber das ist jetzt auch eine persönliche Präferenz.
Ja, bei mir auch. Und bei dir, Paul?
Also ich habe ja in diesem Podcast schon öfter gesagt, dass andere Leute, über mich sagen, du und deine Bauern. Ich mag meine Männer eher ein bisschen handfest und finde sie deswegen wahrscheinlich.
Es gibt ja auch reiche Handfeste. Es geht ja jetzt eigentlich total, um den Klassenunterschied.
Total, aber dadurch, dass ich den, also warte mal kurz. Ich gucke mir meine Beziehungen mal an.
Besser nicht.
Es sind ja nicht so wahnsinnig viele. Also die 5 kann ich schon angucken. Und davon waren 2 das, was du heutzutage als Intellektuelle bezeichnet würdest. Und der Rest war eher so die handfeste Fraktion mit anderen Berufen. Also ein Krankenpfleger, ein Fotograf, ein Journalist,
White Privilege.
Ein Automechaniker und... Definitely white privilege. Was ist dann daran zu leugnen? Ich bin weiß, natürlich white privilege. Darüber können wir ja vielleicht gleich nochmal reden, weil der erste Film, über den ich rede, in dem gibt es nur eine Figur, die nicht weiß ist und trotzdem sind die Hauptfiguren in diesem Film alle arm. Und irgendwie so White Privilege hat ja nichts mit Financial Privilege zu tun. Das sind ja andere Voraussetzungen. Und ich glaube, ein großes Problem mit dem Begriff Privilege ist, dass sich Leute, die sich nicht besonders privilegiert fühlen, davon vielleicht angegriffen fühlen, obwohl sie das nicht sein müssen.
Ja, das ist ein Missverständnis, so. Ein großes, aber die Box müssen wir jetzt nicht aufmachen.
Nee.
Der Film, von dem du redest, ist das der mit den Surferjungs?
Weil ich genau.
Achso, okay.
Der Film, über den ich rede, heißt Shelter, was auf Deutsch, ich würde das mit Zuflucht übersetzen.
Ja.
Ich lese jetzt einfach mal, weil ich darüber seit 2 Tagen immer mal wieder leise vor mich hinlachen muss. Und ihr merken werdet, wie unzutreffend diese Beschreibung ist. Also hinten auf der DVD stehen folgende zwei Sätze, es ist nur ein Satz, um diesen Film zu beschreiben. Wenn seine College-Träume durch familiäre Verpflichtungen beiseite geschoben werden, findet ein junger Mann Trost darin, mit dem Bruder seines besten Freundes zu surfen. That's not what the movie is about, by the way. Sondern dieser junge Mann heißt Zach und lebt in St. Petro. In Südkalifornien, also in der Nähe der mexikanischen Grenze, und hat einen Highschool-Abschluss und ist das, was man einen Short Order Cook nennt, also einen Koch in einem Schnellrestaurant, in einem Diner, lebt zusammen mit seinem relativ kranken Vater und seiner Schwester Jean und seinem Neffen Cody in einem nicht besonders dickwändigen und relativ windschiefen Haus. Die haben also offensichtlich nicht viel Geld. Jean trinkt sich gerne mal einen oder zwei oder auch drei und kümmert sich nicht besonders gut um ihr Kind. Das erledigt Zach für sie meistens. Also Jean wird von der fantastischen amerikanischen Schauspielerin Tina Holmes gespielt, die einige von euch vielleicht aus Six Feet Under kennen. Die macht aber viel Theater und hat wenig Film und Fernsehen gemacht, aber ist sehr sehenswert, auch in diesem Film. Spielt, wie sie sagt, die schlechteste Mutter der Welt. Und wenn er nicht kocht oder sich um seinen Neffen kümmert, fährt Zach mit dem Skateboard durch die Gegend oder surft relativ viel und hat insgeheim große künstlerische Ambitionen. Der ist, wie so viele Leute, die auf Surfboards oder Skateboards stehen, auch jemand, der Graffiti macht, und zwar sehr, sehr gut und sehr, sehr künstlerisch. Und das hat sich eigentlich auf der Kunsthochschule beworben, da ist aber nicht genommen worden. Und sein bester Freund geht aufs College und er verabschiedet ihn. Und er glaubt jetzt halt, er muss den Sommer alleine in San Pedro verbringen, auf seinen Nerven aufpassen, darauf achten, dass sich seine Schwester nicht zu Tode säuft und sich um seinen kranken Vater kümmern. Das passiert dann doch nicht, weil als er im Haus seines besten Freundes, der sehr viel mehr Geld hat als er, die Surfboarder pflegt, kommt dessen Bruder Sean nach Hause. Der lebt schon sehr lange, nämlich 5 Jahre. In L.A. und arbeitet da im Filmgeschäft. Was er da genau macht, wird nie gesagt. Vielleicht ist er Drehbuchautor, vielleicht ist er auch Produzent, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls hat auch der sehr viel Geld und war mal mit Jean in einer Klasse. Die beiden verbringen ein bisschen Zeit miteinander, gehen ein bisschen surfen und landen am Ende des Abends, obwohl Zach eigentlich so eine Freundin hat oder vielleicht auch nicht. Sie haben sich gerade gestritten, man weiß es nicht so genau. Auf einer Decke und Sean küsst Zach. So, dabei bleibt es erstmal, dann gehen beide wieder nach Hause und irgendwie Jean sagt, sie möchte nicht, dass Zach und Sean miteinander abhängen, weil Sean schwul ist und das ja wohl alle wissen und sie nicht möchte, dass ihr Sohn mit diesem schwulen Mann zu tun hat. So, das Ganze endet, so viel sage ich jetzt mal, in einer großen Liebesgeschichte, ist sehr romantisch, sehr witzig und spielt aber in einem Milieu, in dem diese Dinge nicht selbstverständlich sind. Also irgendwie, es ist keine große schwule Romanze, wo es um nichts weiter geht als nur um diese schwule Romanze, sondern es geht in der zweiten Hälfte des Films auch sehr darum, wie unterschiedlich diese beiden Männer sind, aus was für unterschiedlichen sozialen Schichten die kommen und welche Probleme das mit sich bringt und dass es vielleicht keine so fantastische Idee ist, wenn ein 10 Jahre älterer Mann einem 10 Jahre jüngeren Mann anbietet, dass er für sein College bezahlen kann, weil er ihn ja so lieb hat, und dass das vielleicht zu zusätzlichen Problemen führt. Zusätzlich wird gezeigt, wie vor 20 Jahren, weil der Film ist von 2004, schwule Sexualität organisiert wurde und schwule Sexualität in diesem Milieu organisiert wird, wie damit umgegangen wird und wie entspannt heterosexuelle Männer auf das Coming-out ihrer besten Freunde reagieren können. Jonah Markowitz, der diesen Film geschrieben und auch Regie geführt hat, ist jetzt kein erfolgreicher Regisseur, sondern ein wahnsinnig erfolgreicher Szenenbildner und hat unter anderem für viele große Serien die Szenenbilder gemacht. Das hat er auch getan, weil er die eigenen Geschichten, nämlich Shelter ist eine davon, er sagt immer, das ist mein Leben, nicht erzählen konnte. Das war vor 20 Jahren noch so. Man konnte auf queeren Inhalten keine straighte Karriere aufbauen. Das ist heute anders. Die beiden Hauptdarsteller aus dem Film, nämlich Trevor Wright und Brad Rowe, konnten diesen Erfolg, den sie mit diesem Film, also der war damals sehr weltweit erfolgreich, war eine erste Produktion des ersten queeren Fernsehsenders, den es in den USA gab, der hieß Hier seinerzeit. Die beiden konnten diesen Erfolg auch nicht in dauerhaften Erfolg übersetzen. Trevor Wright hat 2012 hingeschmissen und ist seitdem Immobilienmakler in Los Angeles. Und Brad Rowe hat immer mal wieder versucht, eine große Film- und Fernsehkarriere zu machen. Das hat teilweise auch geklappt. Der war ein paar wirklich guten Serien. Aber macht inzwischen auch andere Dinge, um sein Geld zu verdienen. Tina Holmes spielt nach wie vor sehr, sehr schön auf Bühnen und vor Kameras. Und Shelter ist einer dieser Filme, den man heute auch noch wunderbar angucken kann, weil nichts davon, wie ich finde, schlecht gealtert ist, sondern es steht da alles noch. Das ist nach wie vor sehr berührend. Diese Figuren sind sehr glaubhaft und das könnte auch in der Jetztzeit spielen.
So, ja. Thoughts. Im Prinzip ist es ein wirklich schöner Film, aber ich weiß überhaupt nicht, was er mit diesem Thema zu tun hat, weil es sind ja doch zwei, einer reicher als der andere, aber ich meine, es ist ja kein
armer Mann. Aber die eine Figur ist doch nicht reich, die reden die ganze Zeit darüber, dass sie kein Geld für die Miete haben.
Ja, aber ich bitte dich. Also das ist ein,
die wohnen zu viert in zwei Räumen.
Ja, aber alles nach dem Maßstab von Kalifornien. Also vielleicht ist er in Kalifornien nicht einer der Reichen, aber trotzdem hat er ein Auto, er hat mehrere Hobbys, er kann sich Alkohol und Zigaretten leisten. Also Armut ist doch jetzt im Auge des Betrachters höchstwahrscheinlich. Also Armut, so wie ich es verstehe, ist in diesem Film nicht zu sehen, finde ich nicht.
Ja, nochmal, um Armut geht es mir auch überhaupt nicht.
Ja, gut, also das Thema unserer Sendung heute war
Proletariat. Wie gesagt, ihr hattet ja unterschiedliche Herangehensweisen ja, da.
Also ich denke schon, dass es was mit Armut zu tun hat,
Proletariat. Also ich finde, also nochmal, ich finde diese Wahrnehmungsweise von Proletariat, nämlich Leute sind erst Proletarier, wenn sie arm sind, ist erstens sozialer Dünkel und zweitens schlicht falsch.
Ja, ich finde das zum Beispiel nicht.
Ja, aber das ist dann so, es gibt ja eine Definition von Proletariat und dann einfach zu sagen, ich finde das nicht, ist ungefähr so, als würde ich sagen, Wasser ist nass und du sagst, finde ich nicht.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass ich mich nach irgendwas richte, was auf Wikipedia steht? Also ich bitte dich, dann nehme ich doch meinen eigenen Maßstab und mein eigener Maßstab sagt mir, dass Proletarier, da schaut man drauf hinab, weil ungebildet und arm. Das ist, da kannst du jeden Mann an jeder Straßenecke fragen. Der kann dir auch nicht die Definition
ich
sagen.
Würde vielleicht nicht würde unbedingt
dir höchstwahrscheinlich
ich würde vielleicht nicht unbedingt erzählen. Einen Proletarier fragen, sonst kriegst du aufs Maul.
Ja, eben. Warum? Warum kriegst du dann aufs Maul? Weil du ihn gerade.
Weil sie sich missachtet fühlen,
genau,
und zwar zu Recht.
Weil du ihn gerade beleidigt hast mit den Vorurteilen, die leider Gottes höchstwahrscheinlich wahr sind.
Ich finde sie nicht wahr.
Also ich
glaub, aber schon. Ich bin auch mit diesen Menschen groß geworden, insofern.
Cool. Ich mache da mal einen Film über Armut.
Ja. Ja, mach mal.
Mach doch mal einen Film über Armut.
Ja, weil da haben dann, ne, da, ja, vielleicht vereinen wir uns dann wieder. ich habe lange gesucht. Wie gesagt, es gab ein bisschen Diskrepanzen bei der Themenauswahl und habe dann einen Film gefunden, der tatsächlich eher die Armut beschreibt, aber eben einen jungen Mann, der aus seiner Armut kommend händeringend nach Arbeit sucht, um die Miete zahlen zu können, etc. Der Film heißt Socrates, ist 2018, hatte der Premiere, ist ein Film aus Brasilien, das Regie- und Drehbuchdebüt von einem jungen Mann namens Alexandre Morato, der amerikanischer, also halb Amerikaner, halb Brasilianer ist. Er sagt selber, das ist nicht seine Geschichte, er ist definitiv privilegiert aufgewachsen und es war ihm aber wichtig, diese Art von Geschichte zu erzählen. Große Teile des, also der komplette Cast, aber auch große Teile des Produktionsteams hat er gefunden. Das ganze Ding hat unter $20,000 gekostet, der ganze Film. Und hat diese Leute gefunden, weil er mit einem Sozialprojekt zusammengearbeitet hat in Santos in Brasilien. Das Projekt nennt sich Quero Institute. Und die versuchen mit Hilfe von Kursen und Projekten rund um die Nutzung von audiovisuellen Medien die Kindern und Jugendlichen da aus den sozial schwächsten Gegenden in dieser Stadt, denen eben Möglichkeiten zu zeigen, da rauszukommen und ihnen irgendwie die Chance zu geben, ihre Talente zu nutzen und eine andere Perspektive überhaupt zu sehen und irgendwie der Armut zu entkommen. So. So auch der Hauptdarsteller, der heißt Christian Mereios oder so, warte, ich habe es auf der zweiten Seite. Christian Malheros heißt er. Ich spreche natürlich alles falsch aus. Und der hat das geschafft, auch tatsächlich. Der ist der einzige außer dem Regisseur, der einen großen IMDb-Eintrag hat. Der hat mittlerweile über 1,7 Millionen Follower auf Instagram und so. Alles nur wegen dieser Rolle, weil er da brilliert hat. Und es hat er wirklich. Es ist, die Darstellung ist ganz toll. Der Film ist, also ne, heißt Sokrates, weil der Junge so heißt. Der ist, die Rolle ist 15. Der Junge, den er da spielt, ist 15 und es geht direkt los in der ersten Szene damit, dass er völlig verzweifelt in einer relativ heruntergekommenen Wohnung, kleinen Wohnung, versucht seine Mutter aufzuwecken, die aber tot ist. So, er kriegt sie nicht wach, die Mutter ist gestorben und ja, sie wohnen in diesem, das Haus, in dem sie wohnen, ist immerhin aus Stein und Beton gebaut, also sie wohnen nicht direkt in den Favelas, aber direkt an den Favelas, also wenn er runterguckt von der Balustrade außen vor der Wohnung, guckt er direkt auf Wellblechhütten. Und wir erfahren später im Film erst, warum seine Mutter auch wahnsinnig wichtig für ihn war, weil sie ihn sehr beschützt hat vor seinem extrem homophoben Vater. Das Kind ist nämlich schwul, das erfahren wir dann auch. Aber ja, erstmal ist sie tot und er kann sie nicht reanimieren. So, der Film verbringt auch nicht viel Zeit damit, ihn beim Trauern zuzuschauen. Wir kriegen mit, alles klar, die Mutter muss abgeholt werden, die muss ins Krematorium. Aber in aller seiner Taubheit und seiner Trauer hat er halt auch keine Zeit, sich damit groß zu befassen und groß zu trauern, weil er eben ganz viele Dinge erledigen muss, weil er dringend die Miete ranschaffen muss, weil die Nachbarin, die auch die Miete eintreibt, schon an der Tür klopft und immer sagt, wo ist das Geld, wo ist das Geld.
Also Mama ist übrigens gestorben, weil sie sehr krank war und nicht zum Arzt gegangen ist, wegen Geld.
Also das erfahren wir in einem
keine
Leben.
Keine Versicherung, ja. So, okay. Ja, so. Er übernimmt dann in seiner Verzweiflung den Putzjob der Mutter und tut da so, als wäre sie irgendwie nur unpässlich und krank, aber sie ist bald wieder da, sie ist bald wieder da. Und als dann klar wird, dass er das Geld auch nicht ausbezahlt bekommt, weil der Arbeitgeber das nur der Mutter geben will, haut er dann da ab und druckt dann in so einem Internetcafé 20 Mal seinen Lebenslauf aus und rennt dann wirklich von Tür zu Tür. Er klappert alle möglichen Optionen ab, um irgendwie einen Job zu finden, um die Kohle zusammenzukriegen. Aber niemand hat was. Sie sind halt alle arm da. Der einzige kleine Lichtblick erstmal ist so ein Dayjob auf einem Schrottplatz, wo er für jemand anderen einspringt, wo er dann für einen Tag irgendwie mal unterkommt. Und da muss er eben so Schrottteile von A nach B sortieren. Und da arbeitet ein anderer junger Mann, sehr schön fand ich, Maikon heißt der. Und die haben direkt auch so Chemistry und starren sich so an. Und wie so oft, wenn junge heterosozialisierte Männer sich voneinander angezogen fühlen, aber nicht so richtig wissen, wie sie das verhackstücken sollen, wie sie sich näher kommen sollen, hauen sie sich erstmal gegenseitig richtig auf die Mütze. Haben sie aber immerhin schon mal Körperkontakt, das ist schön.
Und wobei der Kleine, wie der den anguckt beim Schrott, da weißt du, der weiß auch, wie ein Schwanz aussieht schon. Der ne? hat mit 15 schon seine Favela-Erfahrung gemacht.
Also, sagt Tatjana jetzt mal
und
so.
Und der Pro.
Vielleicht lag der auch schon mal bei ihrem Hotelzimmer, man weiß es nicht. Ja, der Tag ist dann, der Arbeitstag ist vorbei. Sie werden bezahlt und ne, Sokrates geht und draußen wartet Maikon auf ihn und es wird sich wieder sehr intensiv in die Augen geschaut. Es ist wieder tendenziell aggressiv und bedrohlich, aber es passiert nichts. Er geht nach Hause, versucht weiter irgendwie einen Job zu finden und am nächsten Tag kriegt er dann einen Anruf von Maikon. Der hat sich die Nummer besorgt über den Arbeitgeber und lügt ihm vor. Er hätte ein Jobangebot für ihn, er muss aber sofort zu ihm nach Hause kommen. Und unser Sokrates fährt dann da sofort hin, weil er natürlich denkt, alles klar, Job. Und kommt bei dem Typen an, der wohnt auch in schlimmer Armut und die Tür geht auf und der Typ steht da oben ohne mit so einem kläglichen kleinen Bärtchen am Kinn.
Aber süß.
Total hübsch, ja. Also wirklich hübsch. Und sagt, ja, der Job ist weg, aber hier ist Alkohol.
As you do.
As you do, die ist auch schon gespült, glaube ich.
Ja.
Ja. Und ja, dann knutschen sie wild und heiß. Maikon ist dabei noch so ein bisschen zurückhaltend, aber auf dem zweiten Anlauf klappt es dann, genau. Und dann schauen wir ihnen dabei zu, wie sie sich wild aneinander zu schaffen machen. Und in dem Moment, als wir dann die Hose quasi runterfallen hören, als wir hören die Gürtel, wie sie aufgehen, schneidet die Kamera dann weg. Und danach, also wir erleben
die Schnitt, dann, man sieht, wie er morgens schläft und
nein, das Mund ist später.
Läuft die Spucke aufs Kopfkissen. Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt.
I know, mit den Dreadlocks.
Oh, dass ihr meine ganzen schönen Geschichten schon kennt.
Du kannst dir immer gerne nochmal erzählen.
Okay.
Ja, nur nicht jetzt. Sie sind danach so ein bisschen befreundet, also sie haben sich so ein bisschen angefreundet, verbringen auf jeden Fall freie Zeit zusammen, sitzen irgendwie rum, gehen zum Strand. Es ist auf jeden Fall so eine kleine Spur von Liebe vielleicht auch in der Luft, auf jeden Fall von Romantik und von definitiver sexueller Anziehung. Sie sind dann am Strand, knutschen da wild rum, das haben wir auch alle schon mal gemacht, wild. Und dann gibt es da einen homophoben Vorfall, weil irgend so zwei andere Idioten da sofort rumbrüllen, ihr könnt hier nicht knutschen, hier gibt es Kinder, ihr Perverse und so, verpisst euch. Und im Zuge dieser Eskalation knallt es dann auch zwischen den beiden so, Maikon haut ab und Sokrates ist wieder auf sich allein gestellt. Und ich will jetzt gar nicht, dass was alles auch noch passiert, der Film ist nur sehr kurz, der geht nur ein bisschen über eine Stunde, bis zur Ermüdung hier breit treten. Ich sage nur so viel, es wird weiterhin nicht besser, alles versagt, es bleibt relativ hoffnungslos. Und ja, ich werde das Ende nicht erzählen. Fakt ist, beide sind gefangen. Der eine in seiner wahnsinnigen Hoffnungslosigkeit und in seiner Armut, der andere in einer anderen Situation, die auch nicht viel doller ist. Fakt ist auch, Brasilien ist ein hart katholisches Land. Das hat irrsinnig hohe Zahlen homophober Übergriffe und die höchsten Zahlen von Transmorden weltweit.
Aber eine sehr progressive Gesetzgebung inzwischen.
Ja,
überraschenderweise
seit 2019 ist tatsächlich Transphobie als illegal, also transphobe Attentate oder transphobe Übergriffe, Diskriminierung als illegal in den Gesetzen festgeschrieben in Brasilien, hat aber immer noch die höchste Nummer, die höchste Zahl von Transmorden. In 2021 hat Brasilien die Liste für das 13. Jahr in Folge angeführt, also yep. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und die Dunkelziffer ist wahnsinnig hoch, obwohl die Zahlen schon so hoch sind, ist die Dunkelziffer wahnsinnig hoch, weil ganz viel gar nicht erst angezeigt wird. Ja, mich hat der Film sehr bewegt. Ich fand den Film irrsinnig gut gespielt. Ich war echt bewegt von dem kleinen Hauptdarsteller, von diesem Christian, der jetzt mittlerweile echt, der hat eine super Karriere hingelegt. Der wurde nominiert. Der war bei den 2019 Spirit Awards neben Joaquin Phoenix und Ethan Hawke nominiert für die beste Darstellung. Also ne, der hat schon wirklich was Dolles abgeliefert. Und ich gönne ihm den Erfolg wahnsinnig. Es freut mich für ihn, dass er es da rausgeschafft hat. Wenn man aber die IMDb-Credits der ganzen anderen Leute durchgeht, haben die alle nur diesen einen Film gemacht und es hat für mehr dann, also ja, das war der einzige Hoffnungsschimmer.
Gut, es war ein Projekt in der Favela. Insofern ist das natürlich klar, dass da nicht jetzt 20.000 kleine Stars draus
kommen. Nein, aber das ist dann vielleicht, ich hätte mir gewünscht, natürlich
den anderen Hauptdarsteller.
Dass, ne, oder die Maskenmaus, dass die halt jetzt irgendwie dann, dass sie gesagt haben, okay, ich meine, gut, in dem Film hast du keine Maske gesehen, aber dass sie gesagt haben, okay, komm, da finden wir noch was für dich. Fakt ist aber, dass diese Stiftung, mit der sie da zusammengearbeitet haben, die auch von der UNESCO unterstützt wird, irrsinnig tolle Projekte macht und unterstützt. Ich verlinke die in den Shownotes und könnt ihr da mal reinschauen, weil das ist wirklich inspirierend zu sehen, wie die sich krumm machen, um den Kids da irgendeine Art von Hoffnung mit auf den Weg zu geben. Und ich finde halt auch die Darstellung dieser Story, ja, die ist für uns wahnsinnig bleak und traurig und hart zu sehen, auch weil sie sich einfach, weil sie dir halt keinen Hoffnungsschimmer mit an die Hand gibt zum Schluss und sagt, hey, aber zumindest hat er die Liebe gefunden oder zumindest ist das passiert. Das passiert halt alles nicht und das ist für unsere Sehgewohnheit auch schwierig zu ertragen. Andererseits ist es auch wichtig, so eine Geschichte zu erzählen, weil die, glaube ich, gerade für die Leute, die das leben, vielleicht auch ein Gefühl von, naja, kenne ich halt auch so. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen Betrug.
Mich hat der Film auch sehr angefasst. Ich fand den Hauptdarsteller fantastisch. Ja, im Herzen und an der Seele. Und er hat mich an einen anderen Film erinnert, an einen meiner absoluten Lieblingsfilme aus den letzten 10 Jahren. Der heißt Kapernaum. Ja. Und hat in...
Wie?
Kapernaum. Mhm. Und ist ein wahnsinnig toller Film über ein armes Kind, das nochmal so eine Flüchtlingsproblematik hat. Den kann ich auch nur empfehlen. Aber Sokrates war ganz einfach, weil der auch ein filmisch wahnsinnig großes Kunstwerk ist. Also die Kamera beobachtet viel, es wird dir wenig erklärt. Du wirst einfach in diese Welten mitgenommen und du kannst diesen Menschen irgendwie begegnen. Das fand ich alles sehr schön. Es ist überhaupt nicht didaktisch, es ist überhaupt nicht bemitleidend, sondern es ist beobachtend. Das hat mich und mit brillanten Darstellerinnenleistungen, ja. Und zwar von nicht nur dem Hauptdarsteller, sondern auch den anderen Menschen, die daran beteiligt sind vor der Kamera. Und dass man das sieht, was der Hauptdarsteller vor der Kamera macht und dann sagt, mit dem will ich jetzt aber noch andere Sachen machen, das kann ich total verstehen, weil das ist halt so ein, der kann halt dastehen und strahlt 500 Emotionen gleichzeitig aus und das ist halt eine Gabe, das können ganz, ganz viele Schauspieler so nicht.
Ja.
Und der ist in Brasilien inzwischen auch ein wirklich relativer Star in seiner Altersgruppe, ist auch noch sehr jung, hat auch, der Film ist von 2018 und er hat seitdem, glaube ich, noch 5 andere Projekte gemacht und eine Serie.
Genau, hat zum Beispiel jetzt in der Serie mitgespielt, die jetzt auf Netflix gelandet ist, ne? Und wie gesagt, 1,7 Millionen Follower, das ist schon auch in Brasilien eine große Nummer.
Genau, und das Schöne daran ist, also das ist vielleicht der große
Vorteil. Tatjana schnauft die ganze Zeit.
Das ist vielleicht der große Vorteil an den sozialen Medien, dass das natürlich eine Art von Selbstermächtigung ermöglicht, die vor noch 10 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Mhm.
Tatjana, was schnaufst du?
Ich schnaufe ein bisschen, weil ich gebe euch recht, aber ich finde, dass der Film sich ein bisschen sehr suhlt in der fast schon sadistischen Erniedrigung dieser Hauptfigur. Ich finde, manche Sachen sind absolut, warum muss ich die sehen? Warum muss ich diese Erniedrigung des Jungen, der wirklich um sein Leben gerade kämpft, warum muss ich dann noch Erniedrigung erleben? Das ist 2-3 Mal in dem Film mir zu dick aufgetragen oder zu hart. Also ich verstehe nicht, wenn man sich des Mittels der Kunst bedient, um gesellschaftliche Sachen anzuprangern, dann funktioniert sowas bei mir nicht. Also bei
Warum
mir
funktioniert,
weil bei mir eher funktioniert, dass ich irgendwo sehen will, wie eine pragmatische Lösung aussehen könnte. Und wenn ich das Jahr 2018 sehe und der Kleine versucht sich als Nachwuchsprostituierte und versucht da einem einzublasen, dann verstehe ich nicht, warum der nicht zum Schwulenstrand geht, sich eine Sekunde neben einen mittelalterlichen Europatouristen legt und damit dann erstmal sein Auskommen hat. Also das verstehe ich halt nicht. Das ist mir zu blöd. Ja, weil das nicht kann, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil er kann ja den Kontakt aufnehmen. Er kann ja so weit gehen, dass er sich einen Freier holt. Aber dann rennt er natürlich weg, weil das, ich meine, 12 Real sind ein Kaugummi, was er da angeboten kriegt. Dann würde ich doch als junger Mann dann den nächsten Schritt gehen und überlegen, wo überlebe ich jetzt? Also sowas wäre mir realistischer gewesen als diesen hoffnungslosen Abstieg. Das Ende verraten wir nicht. Es ist so traurig, das zu sehen. Und diese, was ich natürlich perfekt für dieses Thema, diese Armut ist, das ist diese Armut. Mhm. Also das ist auch diese Armut, die nicht mehr sexy ist. Mhm. Das ist diese Armut, die einfach so schrecklich ist und wo man denn denkt, wie ungerecht ist unsere Welt, dass es wirklich uns gibt und solche. Wie ungerecht ist es, dieses ganze kapitalistische Scheißsystem,
wo es nur um Geld geht. Und das willst du nicht sehen?
Das ist alles fürchterlich. Aber ich will doch nicht etwas sehen, wo es keinen Weg draus heraus gibt.
Ich glaube,
ich brauche doch immer irgendwo den Hoffnungsschimmer. Sonst brauche ich das doch nicht als Film zu machen.
Aber wozu denn noch? Das Buch hat ja dieser Regisseur geschrieben und noch eine Frau, eine Tyner. Ich habe aber auch in einem Interview mitbekommen, dass eben die Kids in der Stiftung auch viel mit daran gearbeitet haben, wie die Story erzählt wird, also dass die alle Input hatten. Und ich glaube, dass, das meinte ich vorhin, dass es sich vielleicht wie Betrug anfühlt, wenn man es anders erzählt, dass eben, weil das eine Lebensrealität für so viele Leute ist, die, wenn es nicht die Kids in der Stiftung sind, aber Leute um sie herum, die sie kennen und die sie gekannt haben, dass die vielleicht einfach diese Geschichte auch erzählt haben wollten.
Ja, es wie gibt sie realistisch auch diese, es gibt genau das gibt es.
Genau,
genau das
du bist,
gibt es.
Weiß ich ja aus der Bette Davis Schule, du willst ein bisschen Magic. In den
ich will nicht dieses Ryan Murphy Magic bei Pose, weißt du? Also dieses, das ist mir auch zu aufgesetzt, das ist für mich Fantasy. Aber ich würde doch versuchen, wenn ich schon das Geld in die Hand nehme und mit den Ghetto Kids ein Filmprojekt mache, um sie aus der Armut herauszuführen oder um sie zu ihnen Perspektive zu, sie zu inspirieren. Denn wer soll sich das angucken, wenn es so schrecklich, nur schrecklich ist? Diesem Film ist es nur schrecklich, was mit dem Jungen passiert. Es gibt nicht eine schöne Szene sozusagen. Die Liebesszene vielleicht, aber da wirst du auch nicht plötzlich horny, wenn du die siehst, weil du weißt, dieser Junge ist so traumatisiert, der weiß ja überhaupt nicht, wo oben und unten ist.
Also ich finde irgendwie...
Das finde ich echt krass.
Es
ist zu nah, wie soll ich sagen, zu...
Gute Formulierung, weil ich finde gerade dieses Schonungslose an dem Film, ganz davon abgesehen, dass Barbie natürlich recht hat, der Film ist mit viel Input von den in Anführungsstrichen Betroffenen gemacht worden. Das heißt, da ist eine Mitarbeit von Leuten, die wirklich in diesen Verhältnissen leben, sichtbar. Der ist auch an Originalschauplätzen gedreht worden. Das heißt, das sieht da wirklich so aus. Das ist keine Kulisse, das ist nicht gemacht.
Ja, der Film ist super.
Es ist so. Und dass sich ein westliches Auge jetzt darüber, also ich finde den Einwand, ich will das nicht, weil das, was du sagst, ist ja im Prinzip, ich will das nicht sehen, das ist mir alles zu hoffnungslos und zu arm. Und das finde ich...
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, mir fehlt die realistische Perspektive auf ein Weiterkommen, was es hätte geben können im Jahr 2018 für einen jungen, gut aussehenden Schwulen, der in einer Großstadt in Brasilien lebt.
Ja, aber dein Weiterkommen ist ja im Prinzip, also...
So das Weiterkommen ist Überleben, der hat Hunger, der Junge, der verhungert vor unseren Augen in diesem Film, der verhungert und der braucht was zu essen. Das ist das Wichtigste. Ja, aber
deine Alternative ist, warum sucht er sich nicht einen reichen Westler, bei dem er dann den Schwanz lutschen kann?
Ja, weil er sich einen armen Brasilianer sucht, dem er den Schwanz lutschen kann. Dumm.
Aber
so weit ist er doch schon.
Aber Entschuldigung,
ja,
vielleicht
was denn? Zeig doch der Film.
Aber vielleicht haben auch
aus
Leute, vielleicht haben
Sicht.
Auch Leute, die in Armut leben, ein Recht darauf, sich ihre Sexualpartner selber auszusuchen.
Tut er doch nicht. Macht er doch aus Zwang.
Naja,
Er
läuft ja dann weg.
Aber
also,
Geld nicht stimmt.
Nee, ich glaube schon auch, dass er eben diesen Weg versucht, weil er denkt, okay, das ist eine probate Möglichkeit,
er braucht
für mich
was im Bauch.
Essen zu kriegen.
Ja.
Und versucht es und merkt aber dann, ich kann es nicht.
Gut.
Er rennt ja weg.
Ja.
Und ich glaube nicht nur, weil das Geld nicht gestimmt hat, sondern weil er einfach
vergesst
merkt, in dem Moment.
Vergesst den reichen Weißen am Strand. Es gibt Möglichkeiten, irgendwas zu überfallen. Es gibt dieses, es gibt jenes. Es ist eine kleine Straßenratte, der Typ.
Ja, vielleicht kann man sowas auch einfach mal zeigen, um zu sagen, wenn man Leuten, die in Armut leben, jetzt nur noch die Option Prostitution oder Kriminalität als weiterführende Wege in ihre Zukunft zur Verfügung stellt, vielleicht ist das dann einfach auch nur eine Illustration dessen, wie krank dieses System ist.
Naja, dann findest du Tod besser oder was?
Es ist letzten Endes.
Ich glaube, durchhalten ist ja das, was, ne, das, also der Hoffnungsschimmer ist ja, dass er mit so vielen Wassern gewaschen ist, dass er es irgendwie schafft am Ende. Und das bleibt ja offen. Wir wissen es nicht.
Findest du?
Ja. Ich finde, er lässt am Ende, so viel dürfen wir verraten, symbolisch seine Mutter los.
Genau.
Und den Schutz der Mutter los. Und
dann geht er hinterher ins Wasser und ertränkt.
Nee, das hat er ja versucht und auch macht er auch nicht. Er ist ja zurück. Also ich glaube, das bleibt ein Schimmer von Hoffnung.
Okay, den habe ich nicht mehr gesehen. Ich fand das so traurig. Ich habe keinen Hoffnungsschimmer gesehen.
Ich habe irgendwie so, für mich ist ja das, was wir an in White Lotus an Luxus vorgehalten kriegen.
Ja,
in den so, für mich ist das ja viel perverser als diese extreme Armut.
Weil Armut ist auch nicht das Perverse an dem Film. An dem Film ist, wie ich eingangs sagte, das für mich Perverse, dass der eben an einer Tour erniedrigt wird von allen umgebenden Menschen.
Das ist aber teilweise auch einfach mit, das ist aber hart. Das ist teilweise auch eine mit metaphernartige Sprache.
Ach, plötzlich ist es nicht mehr realistisch.
Nein, nein, es ist schon realistisch, aber der Film erzählt das auch so, weil es auch ein Film über Trauer ist. Hm. Also der trauert ja die ganze Zeit um seine Mutter auf eine bestimmte, Art und Weise. Und schon diese erste Szene, wo er aufsteht und wegrennt, als die Sozialbetreuerin, die dann da offensichtlich vorhanden ist, ihm sagt, also wenn sich jetzt kein Freund oder keine Nachbarin um dich kümmert, kommst du in ein Heim. Ja. Und dann steht er ja auf und geht los, weil er weiß, ins Heim möchte ich nicht.
Ja.
Und
also wie gesagt nochmal, der Gedanke, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein westlicher privilegierter Gedanke ist, ich glaube eher nicht, ist, wenn ich künstlerisch schon was in die Hand nehme und da Geld und Energie rein investiere, dann denke ich, dass das doch für die Zuschauer, was ja vielleicht auch die Zielgruppe ist, die brasilianische Favela-Jugend, dass da vielleicht eine Möglichkeit hätte, noch irgendwie deutlicher gezeigt werden können, und das ist meine einzige Kritik an diesem Film, dass es das nicht zeigt, um aus diesem Kreislauf des Elends irgendwie noch eine Möglichkeit zu finden, um da rauszukommen. Und ich finde, der Film zeigt es nicht, und das ist das Einzige, was ich kritisiere an einem ansonsten superlativ guten Film.
Super. Und bevor wir uns jetzt da nochmal im Kreis drehen und ihr euch gegenseitig nochmal die Köpfe einschlagen, erzähl uns doch jetzt von deinem Film, Tatjana. Da würde ich mich sehr freuen.
Hör mal, mein Film. Ne?
Also, ein Ausbund an Hoffnung.
Du seid jetzt läufst, so übersteuert, weil ihr alle schreit.
Entschuldigung, aber toll. Du läufst halt nur aus. Du läufst 1,5 Stunden aus, und das ist mein Film. Soll ich weiter erzählen?
Bitte.
Ich bin eigentlich schon fertig. Also, mein Proll ist ein geiler, fieser, rassistischer, rechtsradikaler, tätowierter, blasser, adlernasiger Superproll im England, im Thatcherismus England, also in Mitte der 80er Jahre. Der Film, ihr wisst es jetzt alle sofort, weil ihr habt alle schon euch einen drauf runtergeholt. Mein wunderbarer Überraschungssalon. Ja, also es war einer meiner allerersten schwulen Filme. Und was übrigens auch gut ist, die Homosexualität in diesem Film ist nicht die Hauptgeschichte. Es ist einfach Tatsache, dass da zwei Schwule sind, aber es wird nicht groß problematisiert, thematisiert. Es ist halt so, wie es ist. Und das finde ich auch gut, weil ich finde, dass dieses Armut, Proletarier, Queer, da habe ich immer so gedacht, was hat eigentlich Queer damit zu tun, weil die Heteros haben auch Armut und Proletariat, und da sind dieselben Probleme. Bloß prozentual werden natürlich queere Jugendliche eher in Armut gestoßen, dadurch, dass sie von ihren Familien verstoßen werden, als vielleicht hetero.
Wie auch bei Sokrates, ne?
Das passiert war, öfter Beispiel. Sicherlich, genau. Ja. Und dieses tolle System, was in Amerika die Transpersonen haben und die Drag Queens, dass sie eine Wahlfamilie finden, das ist in diesem Film in England der Thatcher-Jahre nicht gegeben. Wahlfamilie gab es ja noch nicht.
Sag mal, von wann der Film ist.
Der ist von 85. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Namensfetischist, aber ich muss kurz sagen, Regie Stephen Frears, der hat Filme gemacht, da kennt ihr alle, von Sammy und Rosie tun es, über gefährliche Liebschaften, über High Fidelity, über die Queen, Philomena, Florence Foster Jenkins, also Tausende. Super Regisseur.
Mhm. Viele davon haben wir in diesem Podcast auch schon
gesehen. Ja, also der hat immer gute Sachen abgeliefert. Buch Hanif Qureshi, weiß ich jetzt nicht, pakistanischer Qureshi. Name, Qureshi. Da habe ich auch danach mindestens 5 Bücher von dem noch gekauft, weil ich die auch alle toll fand, die Bücher. Der Film hat mich wirklich angemacht damals. Ich war, wie alt war ich, 15, 16, ne? Nee, 18.
Bestseller-Autor, Der Buddha aus Super, der Vorstadt
übrigens. Der Buddha aus der Vorstadt habe ich auch zu Hause, genau. Und Musik Hans Zimmer unter Pseudonym. Also Musik ist nervig übrigens in dem Film. Und der Hauptdarsteller, der weiße, geile Proll ist Daniel Day-Lewis, der ja nun auch einer der wird in einem Zug genannt mit Marlon Brando und Co., also einer der ganz großen Charakterdarsteller in einer frühen Rolle, die er schon sehr gut spielt. Der Film ist also schon mal von Qualität sozusagen gemacht, Und es, der ist, wenn man ihn heute guckt, ziemlich rough, finde ich. Also die Szenen stehen ziemlich so nebeneinander. Es wird wenig miteinander verknüpft. Im Prinzip gibt es mehrere Parallelhandlungen. Ich versuche mal die drei wichtigsten kurz grob zu skizzieren. Also es geht im Prinzip um zwei Brüder aus Pakistan, die nach England geflohen sind aus politischen Gründen in den 70er Jahren. Der eine war Journalist und Schriftsteller, der kommt nicht klar, der wird Alkoholiker, liegt im Bett und lässt sich von seinem Sohn pflegen sozusagen. Die haben kein Geld, die Mutter ist aus dem Balkon auf die vor die U-Bahn gesprungen, die leben in so einer Assi-Wohnung und das ganze London, was in diesem Film gezeigt wird, ist nur grau und Regen und Industrie und schrecklich. Also da gibt es keine schöne Landschaft, nichts. Der Bruder von diesem im Bett liegenden Journalist, der ist mit allen Wassern gewaschen. Der hat sich sozusagen der Schwäche des Systems bedient und hat gesagt, ich mache die Arbeit, die die Engländer nicht machen wollen. Ich mache den Dreck und hat so eine, wie man es öfter hat, eine Erfolgsgeschichte wirtschaftlich hingelegt, indem er angefangen hat mit irgendwelchen Waschsalons und mit Autogaragen, Autoputzen und so die ganze Drecksarbeit. Dann kamen noch Drogen dazu, Drogenverkauf. Also der hat inzwischen ein tolles Haus und hat Angestellte, hat eine Geliebte, hat eine aufmüpfige Tochter.
Eine englische Geliebte, muss man dazu
sagen. Eine englische Geliebte, was da nur ein Statussymbol ist. Ne? Also wir reden jetzt nicht von wahrer Liebe, sondern wir reden von einer 2 Meter größer als er, schlanken, riesenbusigen, rothaarigen, schneeweiße Haut und so weiter. Und die spüren natürlich unterschiedlich den täglichen Rassismus. Also die Arbeitslosigkeit in England riesig. Die Klassenunterschiede in England ja sowieso völlig unvergleichlich mit unseren Erfahrungen in Deutschland zementiert. Man kommt nicht weiter. Und die nutzen sozusagen, die fühlen sich groß, indem sie sagen, wir haben wenigstens ein schickes Auto und haben gute Klamotten an, im Gegensatz zu diesem Abschaum, der hier auf der Straße rumhängt und keine Arbeit hat. Und zu diesem Abschaum gehört Johnny. Johnny ist ein ehemaliger Schulfreund von Oma. Oma ist der Sohn, der schwule Sohn des Schriftstellers, der seinen Vater pflegt. Und Johnny hängt rum und nachdem sie früher in der Schule zusammen waren, die beiden Jungs, und befreundet waren, hat sich das auseinanderentwickelt. Der eine wird eben rechtsradikaler Schläger auf der Straße, arbeitslos, Hausbesetzer. Und der Oma ist ein nicht weiter geouteter, schwuler junger Mann, der auch so eher Wünsche hat, nach oben zu kommen, aber nicht wirklich so den Antrieb findet. Aber der Film setzt ein, als der Onkel eben ihn irgendwie zu fassen kriegt und sagt, hör mal, du bist doch ein schlauer Kopf und du gehörst zur Familie, komm, mach was, was willst du machen? Und der Oma sagt, du hast da so einen verwahrlosten Waschsalon, den peppel ich auf, den mache ich groß. Und der Charakter ist nicht rund von dem Oma, also der Filmcharakter, man weiß nicht, ist das jetzt ein netter oder ein böser? Lange Rede, er stellt den Johnny ein als Arbeiter, der diesen Waschsalon mit ihm zusammen renoviert. Der Johnny ist sozusagen für die körperliche, harte Arbeit zuständig, genau. Und die beiden haben sofort was miteinander. Also es wird auch nicht groß erklärt, ob sie schon mal früher zusammen waren oder nicht, aber auf jeden Fall fängt eine Liebesgeschichte zwischen den beiden an, was noch geheim bleibt. Also das erzählt weder Johnny seinen Assi-Freunden, die vor der Tür rumlungern, noch erzählt es Oma groß in der Familie. Und der Johnny ist bei all seiner Roughness scheinbar doch sehr verliebt in den Oma, weil der sich relativ viel gefallen lässt. Der Oma rennt also plötzlich nur noch im Anzug rum und sagt ihm auch irgendwann mal ins Gesicht, und das fand ich unglaublich, da wäre für mich der Film zu Ende gewesen, da sagt er zu dem, ich finde es einfach geil, wenn du bist als Weißer hier dafür da, für mich die Drecksarbeit zu machen. Das finde ich einfach toll. Das zeigt mir, ich habe es geschafft. Und sich sowas sagen zu lassen von seinem Freund, also das fand ich schon richtig krass.
Aber Daniel Day-Lewis hat auch die, also für mich, eine der erotischsten Filmszenen der der Filmgeschichte, weil
das mit der Zunge,
also wieder, also irgendwie, ich weiß noch, dass ich, dass ich im Kino saß, dann leckt Daniel Day-Lewis den einmal im Hals und ich hatte sofort einen Instant-Ständer.
Ich auch.
Das ist iconic bis heute.
Das ist wirklich iconic. Also das ist eine, das ist so eine selbstverständliche.
Aber das ist auch das Grinsen dazu.
So, ja, der hat es drauf. Ja, ja, der hat es drauf. Also die sind wirklich toll beide zusammen. Aber die Vögeln auch so an völlig, da, die Eröffnung des Waschsalons, da haben sie so eine Spiegelscheibe vom Büro in den Waschsalon und sie vögeln hinten auf dem Tisch im Büro und der Waschsalon ist voll mit Leuten und es ist klar, dass jemand reinkommt und so. Also das hat so, so ein paar Punkte, wo man denkt heutzutage, hätte man vielleicht auch anders drehen können. Egal. Was soll ich sagen?
Was Kluges.
Das Gute an diesem Film ist, dass man den Eindruck hat, dass die Filmfiguren eine Wahl haben in ihrem Schicksal. Also ganz anders als Sokrates, der offensichtlich keine Wahl hat und kriegt oder keine Wahl kriegt, haben hier die Leute die Wahl, aus der Armut sich mit legalen oder illegalen Mitteln irgendwie rauszustemmen. Und er lässt es relativ offen, wer es schafft und wer nicht. Und das finde ich an dem Film toll. Von dem Gesichtspunkt aus, von Armutsgesichtspunkten aus. Also die haben alle, die Moral muss sozusagen, also wer einen leeren Magen hat, kann nicht auf die Moral achten, so nach dem Motto. Ne? Also die Wahl haben sie immer, nach der Moral zu leben und arm zu bleiben oder unmoralisch zu werden und den Sprung nach oben versuchen. Ne, das hat auch mit körperlicher Gewalt zu tun. Da gibt es viele Schlägereien in diesem Film. Und je nachdem, wie man das wertet, also ich würde immer dieses Kämpferische, das finde ich gut. Das finde ich gut. Deswegen ist es immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich kann jedem empfehlen, den zu sehen.
Ich auch.
Der Film steht natürlich auch in der Tradition von englischen Filmemacherinnen, wo es gerade in den 80ern und 90ern unglaublich viel von diesem Material gab. Also irgendwie auch viel Queeres. Zum Beispiel Billy Elliot ist ja eigentlich auch eine Geschichte darüber, wie jemand was tut, was in seinem Milieu eigentlich nicht vorgesehen ist und eine Karriere macht, die in seinem Milieu eigentlich nicht vorgesehen ist. Und die Engländer haben auch eine Art, wir haben schon über Pride gesprochen, wir haben schon über God's Own Country gesprochen, diese Erzählungen so zu filmen, dass sie eben nicht herablassend sind, sondern dass sie bei den Menschen sind und diese Milieus nicht ausstellen, sondern in diesen Milieus handeln, ohne dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, uiuiui, ich gucke da einen Film über arme Leute. Ja. So, und das gibt es in Deutschland seit Fassbinder so eigentlich nicht
sagen,
mehr.
Das ist seit Fassbinder eigentlich weg, ne? Das
und
stimmt.
Und das ist so ein bisschen ein Problem, weil das Erzählungen sind, die mir einfach fehlen. Also irgendwie, man kann über das Filmemachen im Osten viel Schlechtes sagen, aber man kann über das Filmemachen im Osten auch sagen, dass die ein größeres Interesse an solchen Menschen hatten und an deren Lebensweisen.
Naja.
Und
hier gibt es die Schwarzwaldsklinik.
So,
da gab es Spur der Steine.
Natürlich gab es auch im Westen, gerade im TV, in den 80er und 90er Jahren, Ekel Alfred gab es, gab die drei Damen vom Grill, es gab auf Achse, also es gab schon ein paar Sachen, wo echte proletarische Lebenswelten beobachtet wurden und wie man denn damit umgeht und daraus erzählt wird. Aber das passiert inzwischen einfach nicht mehr. Und natürlich gibt es so Ausnahmeregisseure, also das, was mir einfällt, ist jetzt kein queerer Film, aber ist In den Gängen von Andreas Dresen von vor ein paar Jahren, wo im Prinzip eine Liebesgeschichte in einem mehr oder weniger so einem riesigen Lager, das könnte Amazon sein, das könnte aber auch was anderes sein, erzählt wird zwischen zwei Leuten. Und es gibt ein paar Regisseure, Hanif Qureshi hat auch so noch mehr Bücher und Vorlagen gemacht, aber in Deutschland ist zum Beispiel jemand wie Fatih Akim auch jemand, der sich in solche Lebenswelten hineinwagt und aus denen erzählt, weil er auch daherkommt. Und so, aber viel von dem, was wir an deutschem Filmhandwerk sehen, sind halt Geschichten, die eher so ab der oberen Mittelschicht spielen und aufwärts. Und ich frage mich, warum das so ist. Habt ihr darauf eine Antwort?
Ich glaube, die Deutschen wollen, die jetzt dominierende gesellschaftliche Klasse in Deutschland will Fernsehen oder Film als Betäubungsmittel haben. Also
das
ich
ist
glaube,
unglaublich langweilig.
Ja, oder? Aber das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck von diesem Ganzen, weil dieses dieses endlose Drehen von diesem Pilcher-Film durch diese gesetzliche Film, also durch dieses, wie soll ich sagen, das staatliche Fernsehen, was da unglaubliches Geld reinsteckt, das ist ja alles immer eine Schiene im Prinzip, mit Ausreißern nach oben und nach unten. Aber im Prinzip beruhigt es die Leute, die wollen ihren Krimi sehen mit einer Lösung, die wollen Aufstiegsgeschichten sehen, weil es ihnen selber schlecht geht und sie dann hoffen, dass es ihnen besser geht danach. So, der Deutsche guckt nicht aus Kunstgedanken wie der Franzose. Das ist ein völlig anderes. Ich glaube, hier ist es wie ein Beruhigungsmittel.
Ja, das ist, ich glaube, einfach in England auch ein anderer Stolz auf die Arbeiterklasse und also ne
die Klasse
in
ist
der Arbeiterklasse,
das meine ich,
Riesenunterschied, also, die Klassen in England sind bringen ganz andere Kräfte hervor,
ja, und das haben wir hier halt so
haben wir nicht. Wir haben hier den deutschen, wie heißt das, der deutsche Emil oder wie heißt diese Klischeefigur, der deutsche Emil, der sitzt zu Hause, der will seinen Schnitzel auf dem Tisch haben und der will die Tagesschau sehen und danach
aber will er einen Tatort. Also es gibt ja in Deutschland irgendwie von, natürlich gab es immer die Thomas Manns, die irgendwie bestimmte Geschichten erzählt, aber es gab auch immer die Falladas, die ganz andere Geschichten erzählen.
Aber du musst auch überlegen, dass durch den Zweiten Weltkrieg was für eine Generationen von guten, humorvollen, jüdischen Schreibern.
Ja, aber das ist ja nur 80 Jahre her, da könnte ja was nachgewachsen sein.
Ja, nee,
nicht viel. Und irgendwie so, sagen wir mal, jemand wie Fassbinder hatte ja noch in den 70er Jahren wirklich breites Interesse an diesen Lebenswelten.
Es gibt Ausreißer nach oben und nach unten, heute auch noch, das stimmt. Aber
Aber oftmals geht's schief. Ich muss die ganze Zeit denken an diesen Film, den du mal vorgestellt hast, mit diesem Mann, der im Gefängnis ist und dann rauskommt und dann seinen Kumpel da heiraten will, hetero, damit sie irgendwie da rauskommen.
Der war schrecklich. Ja, der auf Netflix, Tuareg oder
genau,
so.
Tuareg, sowas in der Art.
Furchtbar.
Und das war ja echt auch so ein Scheiß, weil man halt, ne, man hat es versucht irgendwie darzustellen, ja, und das ist ist wirklich schief gegangen. Ja.
Weil sie die breite Masse bedienen wollen.
Ja.
Keiner hat mehr den Mut, sich.
Ich habe das Gefühl, wenn wir mittlerweile hier über weniger privilegierte Leute Fernsehen machen, dann ist es immer so schlecht gescriptetes Reality-TV. Alle wollen irgendwie die Chantal Willensstar werden und geht deswegen zu.
Ja oder wir haben die
90210, wie sie alle heißen.
Die Kinder vom Bahnhof 90210.
Ja. Oh Gott, ja, das
so,
war ja auch ein Tiefpunkt.
So, wo dann irgendwie Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung davon haben, wie es ist, kein Geld zu haben, irgendwie Hipster-Fernsehen über Armut machen. Also,
ich glaube, es ist eher die Lust daran, Leuten beim, in Anführungsstrichen, Asozialsein zuzuschauen, ist in Deutschland größer als der Wunsch,
die Lebenswelt
kennenzulernen. Lebenswelt mit Stolz und mit Würde abzuzeichnen. Ja. Ne? Also wir gucken lieber Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht und Frauentausch.
Aber diesen ganzen Dreck gibt es ja an allen anderen Ländern auch.
Also sure, aber ich meine, schau dir England an. Ich meine, in England gibt es TV-Serien, die sich, also, wie heißen sie?
Benny Dome.
Nein, wie heißt sie denn, die eine Serie, die so... Ah, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Ich pack's in die Show.
Aber schon Years and Years war ja
lang laufende, sehr gut gehende, nicht nur vom Bildungsbürgertum geschaute Sachen wie Years and Years, sondern eben die so
Coronation Street
zum Beispiel oder wie heißt
die Lindenstraße Englands.
Es fällt mir nicht mehr ein. Aber es gibt Serien, die das abzeichnet, die sehr beliebt sind beim ganzen Volk, die da ständig geschaut werden. Die 300, also sowas wie die Lindenstraße, nur eben in größer, besser, länger. Und das gibt's hier ja auch nicht.
Gibt's nicht. Aber natürlich sind auch solche, also irgendwie...
Gott, ist hier schon wieder ein Qualm drin.
Aber auch bei solchen Geschichten wie It's a Sin, das sind ja keine Figuren, die irgendwie alle im Geld schwimmen.
So was würde es in Deutschland nie geben.
Das warten wir mal ab.
manifestieren Sie es.
So, ich bemühe mich, das zu manifestieren. Aber irgendwie das, was ich jetzt irgendwie beim selber Arbeiten an Projekten immer merke, dass schon die Frage, so wenn Leute dann, mit denen man zusammenarbeitet, so große emotionale Bögen schlagen, irgendwie für die Figuren und man dann so eine simple Frage stellt, wie, was arbeiten diese Leute eigentlich?
Ach, irgendwas mit Werbung.
So, und wie finanzieren die diese Villen, in denen das alles spielt? Ja. So, weil es was ist, was von den Macherinnen nicht mitgedacht wird. Mhm. Weil sie aus Welten kommen, in denen man das eben nicht mitdenken muss. Mhm. Und so, ich warte die ganze Zeit darauf, das gibt es auch weltweit bisher nicht und natürlich wäre das eine schöne Art, das zu erzählen. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass jemand mal eine Corona-Serie aus Sicht der Krankenschwestern und Pfleger macht, weil das wäre wirklich unfassbar gutes Fernsehen.
Möchte definitiv kein Deutscher sehen.
Ich weiß halt immer nicht, weil man ist ja so, wenn wir uns die großen Hits unserer Jugend angucken, natürlich gab es die Guldenburg, aber es gab auch die Wicherts, die nun wirklich viel waren, aber die waren nicht reich. Es gab
Gabi Dom und Witterpol in allem. War sie nicht auch Sonne irgendwann?
So, ja, whatever.
Wie du das wieder alles durcheinander kriegst. Das war Thekla Karolin.
Das waren die Drombos, über die du da gerade redest. Und die wohnten ja dann zum Schluss in einem so großen Haus, dass irgendwie vier verschiedene Parteien alle in einem Haus wohnen konnten.
Das kam nur durch das Geld von Onkel Ludwigs Weinrestaurant.
Genau.
Wollen wir über die Drombos reden? Ja, der hatte so ein Wein, so eine Burg als Weinrestaurant. So.
Genau, und zwischendurch musste Sabine Haag für den Playboy die Bluse aus.
Ach, das war so toll. Ich könnte das nochmal gucken. Eigentlich hier inspiriert mich gerade wieder.
Oh Gott, jetzt haben sie wieder die Idee für eine neue Folge und ich muss mir diesen ganzen Dreck anschauen. Ich habe keine Lust darauf.
So,
deutsche Serien.
So, wir haben mal, um hier mal Schluss zu machen, bevor wir anfangen, über die Drombos zu philosophieren.
Da müssen wir auch über die Stöckel reden.
Wir haben heute ein großes Fass aufgemacht. Ich glaube, wir haben es nicht ganz zugekriegt, aber wir haben über drei wunderbare Filme geredet, die wir alle empfehlen können und die man sich wirklich wunderbar angucken kann. Wir freuen uns wie immer über jede Form von Feedback und ihr dürft uns auch gerne weitere Ideen für weitere Folgen schicken. Das passiert immer mal wieder und wir freuen uns darüber. Und das alles an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Too ersetzt ihr bitte immer durch die Ziffer 2. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, wir haben euch lieb und auf Wiedergehört.
Tschüss. Tschüss.